Politik braucht aber immer lange und die Gesellschaft auch, um Veränderungen so wahrzunehmen. Und ich glaube, wenn ich so aus meinen letzten 5 Jahren Gesprächen so rekapituliere, dann ist es wirklich so, dass viele, viele Entscheidungspersonen, Entscheiderinnen, Entscheider in Ministerien und so weiter immer noch das Fahrrad sehen als dieses Verkehrsmittel, was es vor 30 Jahren war. Und das ist es halt nicht mehr.
Hallo und herzlich willkommen hier beim Pedalpod, dem Podcast des Bike Leasing Service. Anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl in Deutschland haben wir uns in dieser Episode damit beschäftigt, welche Relevanz die Politik für die Fahrradbranche im Allgemeinen, aber auch für das Dienstradleasing im Speziellen hat. Dafür haben wir uns den Geschäftsführer des Branchenverbandes Zukunft Fahrrad, Vassili von Rauch, geschnappt und ihm einige Fragen dazu gestellt. Außerdem bin ich diesmal nicht alleine, sondern habe mit Lukas Kologe tatkräftige Unterstützung in der Moderation an meiner Seite. Lukas ist bei uns für die politische Kommunikation in Deutschland verantwortlich und bringt entsprechend die perfekte Expertise und die richtigen Fragen mit. Lass uns reintauchen in dieses politische Thema und viel Spaß beim Hören.
Pedalpod, der Podcast des Bike Leasing Service.
Hallo, lieber Lukas. Ich freue mich riesig, dass ich heute mit dir einen Podcast-Gast in Doppelfunktion habe. Du wirst nicht nur jetzt mir ein paar Fragen beantworten, sondern bist auch quasi mein Co-Moderator und unterstützt mich mit unserem eigentlichen Thema. Und bevor wir in das Thema reinsteigen, sollen natürlich unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer dich erstmal kennenlernen. Deswegen stell dich doch mal gerne in ein paar Sätzen vor, erzähl was über dich und deine Arbeit beim Bike Leasing Service.
Ja, vielen lieben Dank, Linda, dass ich heute in doppelter Funktion beim Podcast dabei sein darf. Einerseits als Gast, andererseits auch als Moderator. Ich bin Lukas, bin seit Juni 2024 jetzt als Public Affairs Manager beim Bike Leasing Service angestellt. Habe internationale Beziehungen, also quasi Politikwissenschaften in Berlin studiert. Habe dann auch da meinen Berufseinstieg gewagt und im Bereich der Elektromobilität quasi für das BMDV gearbeitet und war da im Bereich Bund-Länder-Kommunen-Koordinierung, also im Endeffekt auch der politischen Kommunikation aktiv und darf mich jetzt für ein anderes Verkehrsmittel einsetzen, beruflich.
Und was sollten wir außerberuflich noch über dich wissen?
Ich bin einerseits natürlich ein politisch sehr interessierter Mensch und in meiner Freizeit laufe ich sehr gerne. Also ich bin Langstreckenläufer, bin auch Trainer für den Verein, in dem ich selbst Mitglied bin, im Berlin Track Club und das ist meine große Leidenschaft abseits des beruflichen Alltags.
Okay, und das Fahrrad spielt aber auch eine Rolle in deinem Alltag?
Ja, das Fahrrad spielt in dem Sinne in meinem Alltag eine große Rolle, weil ich im Prinzip alle Wege auch innerhalb Berlins mit dem Fahrrad bewältige letzten Endes und quasi in seltensten Fällen und Starkregen auf den ÖPNV ausweiche. Und natürlich als Läufer muss man die ein oder andere alternative Trainingssession einbauen und setzt sich dann auch mal auf das Rennrad am Wochenende, wenn die langen Einheiten anstehen.
Sehr schön. Also der Bezugspunkt zum Fahrrad ist auf jeden Fall da und du hast schon angeschnitten, wie dein beruflicher Werdegang auch war. Du hast dir ein spannendes und insbesondere jetzt auch im Hinblick auf unsere aktuelle politische Situation inhaltlich herausforderndes Berufsfeld herausgesucht.
Definitiv.
Wieso hast du dich für diesen beruflichen Weg entschieden? Was reizt dich so an diesem Berufsfeld?
Im Prinzip steckt der Reiz des Berufsfelds für mich schon in deiner Frage mit drin. Das ist genau das, was du ansprichst. Das ist diese Herausforderung, dass es immer was Neues ist. Durch das politikwissenschaftliche Studium in Berlin ist man natürlich relativ nah dran an dem Ort, wo letzten Endes auch viele Entscheidungen getroffen werden. Und dieses hochpolitische Umfeld zwischen Verbänden, zwischen Unternehmen, zwischen Politikerinnen und Politikern, das hat mich schon immer sehr fasziniert. Und gerade da ist natürlich in der Fahrradbranche noch echt richtig viel Potenzial. Wenn man an das Auto denkt, da steckt eine riesengroße Lobby dahinter, die das Fahrrad einfach ja noch nicht hat. Und da fasziniert mich das im Prinzip bei diesem Aufbau der Lobbyarbeit noch mit dabei zu sein und das mitgestalten zu können. Und das macht mir eben wahnsinnig viel Spaß.
Ich glaube auch jeder, der an Dienstradleasing und den Bike-Leasing-Service denkt, hat politische Kommunikation jetzt wirklich nicht als erstes Berufsfeld und Themenfeld auf dem Schirm. Du hast es gerade schon angedeutet, was auch deine Motivation dahinter ist. Aber Kannst du noch mal mehr konkretisieren, warum das auch wirklich wichtig ist, dass wir uns als Bike Leasing Service mit politischer Arbeit oder politischer Kommunikation auseinandersetzen?
Ja, wenn man so drüber nachdenkt, dann besteht im Endeffekt das komplette Geschäftsmodell auch unseres Unternehmens auf einer legislativen Grundlage. Und da ist es natürlich einerseits ganz, ganz wichtig, diese regulatorische Grundlage kontinuierlich im Blick zu behalten. Das heißt, ein wesentlicher Bestandteil auch meines täglichen Doings und Arbeitsalltages ist es letzten Endes auch zu schauen, was passiert auf legislativer Ebene, was sind die aktuellen Diskussionen im politischen Raum, was interessiert die Politikerinnen und Politiker, und das als eine Komponente immer mit im Hinterkopf zu behalten und dann auf der anderen Seite auch einfach Präsenz zu zeigen. Mhm. Also mein Job besteht natürlich einerseits vor klassischer Arbeit vor dem Bildschirm, sage ich mal, und vor dem Lesen von Dokumenten, von Stellungnahmen, von Positionspapieren einerseits. Andererseits ist ein elementarer Bestandteil aber auch das Netzwerken und das Sichtbarkeit zeigen auf politischen Veranstaltungen, eben vornehmlich in Berlin in meinem Fall, aber das Fahrrad immer wieder auch in dem öffentlichen Diskurs zu verankern und zu verstehen, wo die Herausforderungen auch gesehen werden von den einzelnen Parteien. Und das ist eben so ein wahnsinnig interessantes, aber auch herausforderndes Berufsfeld und auch Politikfeld, weil es so viele verschiedene Ebenen ineinander greifen hier beim Fahrrad. Also wir haben die klassische Verkehrspolitik, wo das Fahrrad eben integriert ist. Wir haben aber auch die Wirtschaftspolitik und wir haben die Finanzpolitik, ein ganz, ganz wichtiges Feld für uns als Dienstleasing-Anbieter.
Teil deiner Arbeit ist es ja auch, in die Kommunikation mit Branchenverbänden zu gehen. Einer davon ist Zukunft Fahrrad, und genau darum soll es ja heute auch in unserem Podcast gehen, beziehungsweise wir haben den Geschäftsführer von Zukunft Fahrrad uns geschnappt, um mit Hinblick auch auf die bevorstehende Bundestagswahl mal so ein paar Themen zu erörtern, politisch, was fürs Dienstradleasing, aber auch für die gesamte Fahrradbranche jetzt besonders wichtig ist. Und ich bin super dankbar, dass ich dich dafür an meiner Seite habe, weil die inhaltliche Tiefe kannst du noch viel, viel besser geben als ich. Und deswegen freue ich mich jetzt auf das Gespräch. Was persönlich erhoffst du dir so ein bisschen von unserem Gespräch mit Vassili von Rauch?
Ich freue mich insbesondere darauf, was er für einen Ausblick auf die Zeit nach der Bundestagswahl gibt und wie er welche Strategien und Ziele er verfolgt, mit der neuen Zusammensetzung einerseits des Bundestages, aber auch der Ausschüsse, dann die Arbeit für das Fahrrad weiter voranzutreiben.
Ja, okay. Dann würde ich sagen, let's go, und dann bombardieren wir ihn mal mit unseren Fragen.
So machen wir es. Ich freue mich.
Ja. Herzlich willkommen, lieber Vassili. Lukas und ich freuen uns ganz besonders, dich heute hier als Gast im Pedalpod zu haben. Du bist der erste Podcast-Gast, den wir aus der Branche interviewen, der nicht direkt zu Bikeleasing gehört, sondern als Vertreter der Branche quasi. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung. Guten Morgen.
Sehr gerne. Bevor wir demnächst in die politische Fachsimpelei einsteigen, die ich dann primär auch dir und Lukas überlasse, wollen wir natürlich erstmal etwas über dich als Person erfahren. Deswegen erzähl uns ein paar Sätze über dich. Wer ist Vassili? Was sollten wir über dich wissen?
Ich bin Vassili von Rauch, der Geschäftsführer von Zukunft Fahrrad, habe den Laden sozusagen vor 5 Jahren auch als Geschäftsführer mitgestartet. Ich fahre sehr, sehr gerne Fahrrad im Alltag und habe daher irgendwie von Anfang an auch gemerkt, so das Fahrrad ist so eine super Möglichkeit, im Verkehrsbereich eine ganze Menge zu verbessern. Ich bin von Haus aus Geograf, habe Politik und VWL noch als Nebenfächer gehabt und habe, glaube ich, daher von Anfang an so ein bisschen nach Lösungen oder einen Blick für Sachen, die sowohl wirtschaftlich funktionieren als auch irgendwie politisch sinnvoll sind. Also irgendwie quasi so ein Win-Win in der Hinsicht. So ein bisschen vielleicht auch ein unternehmerisches Denken auf einer politischen Ebene. Und auch da kam eben dann relativ schnell, ich habe mich früh mit Verkehrspolitik auseinandergesetzt, habe bei einer Organisation gearbeitet, die in der Verkehrspolitik aktiv ist, und habe dann da relativ schnell gemerkt, so am meisten Musik ist aus meiner Sicht im Fahrradbereich. Das war so 2008. Habe dann irgendwie gesehen, jetzt kommen da noch diese E-Bikes auf, und die lösen ja einen Riesenhaufen Probleme, die das Fahrrad so traditionell mitbringt, im Alltag vor allen Dingen, ja, nicht so lange Wege, man muss irgendwie fit sein und man kommt verschwitzt an. All das geht auf einmal mit dem E-Bike, und eigentlich kann jeder Fahrrad fahren, und es werden ganz andere Distanzen möglich. Und darüber bin ich dann eigentlich so richtig verbandelt worden mit dem Fahrrad. Dann habe ich das eigentlich seit 2010 habe ich ein ganz tolles Projekt gemacht. Da haben die anderen Verbände und auch die Politik das mit den E-Bikes noch überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Und da haben wir so ein ein Beratungsprojekt zu E-Bikes gemacht, wo wir Menschen gezeigt haben, worauf müsst ihr achten, wenn ihr ein E-Bike kauft. Es hat damals sehr, sehr gut funktioniert, weil ganz viele Fragen waren. Und ja, ich meine, ihr kennt es ja, das E-Bike hat das Fahrrad meiner Meinung nach total revolutioniert. Dann kam 2012 das Dienstrad dazu. Ja, und seitdem ist das Fahrrad ja schon ein Stück weit auch in einer totalen Transformation und auch sehr, sehr stark auf der Überholspur, würde ich sagen.
Ja, du hast uns auf jeden Fall direkt mit deiner Antwort schon auch das beantwortet, was ich als nächstes gefragt hätte, nämlich deinen Antrieb für das Thema. Gehen wir nochmal zurück zur Person, Vassili. Du und das Fahrrad im privaten Rahmen, nicht nur im beruflichen. Was gibt's irgendwie eine schöne Fahrradgeschichte oder so von dir?
Ja, ach bestimmt. Ich meine, was mir auf jeden Fall mit am meisten Spaß gemacht hat mit dem Fahrrad, ich bin einmal von der Eurobike mit einem E-Bike, was mir damals einer der Aussteller zur Verfügung gestellt hat. Ich habe damals einen Blog geschrieben über E-Bikes und bin dann mit dem E-Bike vom Bodensee aus damals auf eine Hochzeit nach Südfrankreich gefahren. Ich glaube, ich war der einzige Gast, der in der Nähe von Orange und Avignon und so, also richtig weit im Süden von Frankreich, der einzige Hochzeitsgast, der mit dem Fahrrad da ankam. Es hat total Spaß gemacht, an der Rhone entlang zu radeln und so. Also habe ich schon gemerkt, Fahrrad rockt irgendwie und macht mir total Laune. Normalerweise fahre ich aber vor allen Dingen im Alltag. Ich bin jetzt heute Morgen zum Beispiel mit dem Faltrad und der Bahn hierher gekommen, weil ich eben auch diese Verknüpfung super finde. Und genau, von daher, ich bin eigentlich vor allen Dingen ein Alltagsradler und ansonsten, wenn ich wirklich in der Freizeit bin, dann fahre ich zwar manchmal auch Fahrrad, aber dann gehe ich vor allen Dingen gerne in die Berge.
Okay, und warst du dann im Fahrradtrikot bei der Hochzeit oder? Ja. Wie hast du das mit der Hochzeitsrobe gemacht?
Nee, ich hatte ehrlich gesagt, also meine Gepäcktaschen waren wirklich pickepacke voll und ich hatte dann natürlich auch noch einen schicken Zwirn dabei und war aber natürlich Gesprächsthema Nummer 1 unter den Gästen. Es ist eine Familie aus Frankfurt gewesen, aus Frankfurt am Main, wo ich herkomme. Die meisten sind mit dem Flugzeug nach Montpellier geflogen und dann mit dem Auto gekommen. Und genau, die konnten das alle kaum glauben. Und dass ich dann auch noch so gute Laune hatte. Genau, aber nee, also ich sah schon aus wie ein ordentlicher Hochzeitsgast. Und das Trikot habe ich weggepackt.
Ja, verstehe. Bevor wir auf Zukunft Fahrrad eingehen, eine letzte Privatfrage noch. Abseits vom Fahrradfahren, abseits von deinem Beruf, was beschäftigt dich privat? Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Ich gehe gern klettern. Ich bin Sportkletterer schon seit mittlerweile 30 Jahren. Also ich fahre sehr gerne überall hin, wo steile Felswände sind. Ich habe einen kleinen Sohn, mit dem ich wahnsinnig gerne Zeit verbringe, der mich heute Morgen auch sehr früh aufgeweckt hat und den ich gerne beim Großwerden beobachte und begleite irgendwie. Und genau, das mache ich gerne. Und ach, was man so macht, ne? Ich gehe gerne mal auf ein Konzert oder ins Kino. Und ja, versuche natürlich, wir kommen ja gleich drauf, mit diesem sehr, sehr fordernden Job und umfassenden Thema Verkehrspolitik nebenher noch auch einfach meiner Freizeit, Familie und Freunden genug Zeit zu widmen.
Okay, sehr gut. Ja, dann lass uns reintauchen in deine Arbeit bei Zukunft Fahrrad erstmal. Vielleicht in 2, 3 kurzen Sätzen. Zukunft Fahrrad, was ist das eigentlich für alle, die zuhören und damit vielleicht gar nichts anfangen können?
Ja, wir sind ein sehr, sehr dynamischer Wirtschaftsverband, der sich für die Interessen der Fahrradbranche einsetzt. Und wir haben mit unserer jungen Geschichte, glaube ich, schon eine ganze Menge bewegt. Wir sind ja sehr stark geprägt von so neuen Geschäftsfeldern im Fahrradbereich, gerade auch wie ihr selbst als Bike Leasing Service. Also Leasing, aber auch Sharing, Abonnements und natürlich auch Premium-Hersteller. Wir haben Versicherungen und alles Mögliche aus der quasi, wir haben auch große Händler dabei, also eigentlich die ganze Wertschöpfungskette im Fahrradbereich. Und das zeichnet uns, glaube ich, aus, eine sehr hohe Vielfalt, eine große Dynamik. Viele Unternehmen, die sehr, sehr an ihr Produkt und an die Qualität ihrer Produkte glauben und da ganz viel Herzblut reinstecken. Und ich glaube, mit diesem Auftritt haben wir in den 5 Jahren auch schon unheimlich viel erreicht.
Wie kam es denn überhaupt zu der Gründung von Zukunft Fahrrad? Welche Vision steckt dahinter und wie hat sich das Ganze dann jetzt so von heute zurück betrachtet entwickelt?
Wir haben von Anfang an den Eindruck gehabt, Die Fahrradbranche hat in Berlin einfach nicht genug Sichtbarkeit, nicht genug Platz in der politischen Diskussion, war auch nicht stark genug in Berlin präsent und war auch zum Beispiel über das Verkehrsministerium hinaus meines Erachtens zu wenig in anderen Ministerien verortet und hatte zu wenig Kontakte. Das war so der Hauptantrieb, glaube ich, Zukunft Fahrrad zu gründen. Das waren die 20 Mitglieder, die das am Anfang mitgemacht haben. Da waren die sich, glaube ich, auch alle einig. Und das Zweite ist, dass wir halt gesehen haben, das Leasing geht durch die Decke. Ja, das war ja 2019, wo es schon so richtig Meter gemacht hat, der Leasingmarkt. Und wir gesehen haben, ja, dann gab es mal eine Diskussion über die Restwerte, dann gab es mal eine Diskussion über den Zubehör, dann gibt es eine Diskussion mit den Gewerkschaften und alles Dinge, die wahnsinnig wichtig für die Leasingbranche sind, die aber mittlerweile und damals auch schon wahnsinnig wichtig für die Fahrradbranche sind. Und es gab einfach keinen Verband, der sich darum gekümmert hat. Und das war natürlich ein absolutes Risiko für diese Branche. Und deshalb gab es da neben diesem, wir müssen mehr politisches Gewicht in Berlin haben, auch einen ganz klaren Antrieb, wir müssen das Leasing und die anderen neuen Geschäftsbereiche im Fahrrad wirklich politisch absichern, sage ich jetzt mal.
Waren das dann auch tatsächlich so die zentralen Ziele, die am Anfang der Gründung im Mittelpunkt standen? Und wie ist es heute? Hat sich da etwas verändert von euren Zielsetzungen innerhalb der Verbandsarbeit?
Auf jeden Fall war das am Anfang das Hauptziel, sich ums Thema Leasing zu kümmern und eben diese Sichtbarkeit des Themas in Berlin zu erhöhen. Das ist uns, glaube ich, insofern gelungen, wir sind sichtbarer in Berlin und wir haben das Leasing zumindest jetzt sehr stark in der politischen Vertretung. Es bleiben aber Themen, die wir lösen müssen. Das heißt, diese Sachen sind keinesfalls erledigt. Aber wir haben eben gleichzeitig auch geschafft, dass wir mit dem Thema in anderen politischen Bereichen besser sichtbar sind. Und da gibt es auch noch unheimlich viel zu tun. Also das Fahrrad ist ja, finde ich, oder das sagen auch alle Zahlen, wenn man sich das nüchtern anschaut, das hat eine unheimlich große, unheimlich großes Lösungspotenzial für ganz viele Themen, die sich im Verkehrsbereich verändern müssen. Ja, und ich bin jemand, und da steht, glaube ich, Zukunft Fahrrad auch ganz klar für, ich stehe auf Veränderungen. Ich finde, Veränderungen sind immer auch eine Chance und wir sollten viel, viel mehr Mut haben, Veränderungen auch anzugehen gesellschaftlich. Wir brauchen Veränderungen. Das wissen wir, glaube ich, alle, wenn wir die politischen Diskussionen verfolgen. Und ich sehe, dass wir mit dem Fahrrad da noch eine ganze Menge Weg vor uns haben, was wir an Veränderungen erreichen können, die positiv für die Wirtschaft und für die Gesellschaft sind. Und genau, das ist auch so der Fokus, glaube ich, wo wir, wenn man es mal so ganz abstrakt formuliert, mit Zukunft Fahrrad auch dran arbeiten. Weil wir sehen halt, auch bei anderen politischen Akteuren, dass sie das Fahrrad einfach immer noch nicht so richtig, sagen wir mal, in dem, was es heute kann, verstanden haben.
Woran liegt das?
Zum einen, also ich glaube, der Hauptgrund ist wirklich, dass wir das Fahrrad so als Freizeitverkehrsmittel ganz lange betrachtet haben und mit dieser Elektrifizierung den Schritt gemacht haben, dass es ein absolut pragmatisches, praktisches Verkehrsmittel ist im Alltag. Für Familien, die keinen Bock haben, morgens im Stau zu stehen und ihre Kinder ins Lastenfahrrad oder in einen Anhänger setzen, aber auch für Leute, die zuverlässig zur Arbeit kommen wollen. Es ist einfach für eine, würde ich sagen, fast schon Mehrheit der Wege eigentlich das praktischste Verkehrsmittel. Politik braucht aber immer lange und die Gesellschaft auch, um Veränderungen so wahrzunehmen. Und ich glaube, wenn ich so aus meinen letzten 5 Jahren Gesprächen so rekapituliere, dann ist es wirklich so, dass viele, viele Entscheidungspersonen, Entscheiderinnen, Entscheider in Ministerien und so weiter immer noch das Fahrrad sehen als dieses Verkehrsmittel, was es vor 30 Jahren war. Und das ist es halt nicht mehr so. Das ist, glaube ich, der eine Grund. Und dann ist es meines Erachtens auch so, dass die Fahrradbranche und die Fahrradverbände sich zu sehr mit sich selber beschäftigt haben lange Zeit und nicht genügend sich auch bei anderen gesellschaftlichen Akteuren vernetzt haben. Und das führt dann dazu, dass andere Akteure, die eigentlich für uns sprechen müssten, das in der Realität nicht tun. Ja, das heißt irgendwie, sei es eine Gewerkschaft, sei es ein Sozialverband oder ein Umweltverband oder auch die Wirtschaftsvereinigungen von Parteien, die haben das Fahrrad null auf dem Radar. Das heißt, das ist ja eigentlich das Beste für eine Branche, wenn einfach irgendjemand anderes unsere Forderungen vorbringt. Ja, wenn jemand anderes sagt, wir müssen was für die Fahrradbranche tun. Bei der Autobranche selbstverständlich. Es gibt keinen politischen Akteur, der nicht in seinem Programm hätte, wir müssen die Autobranche schützen, sonst geht Deutschland den Bach runter. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir genauso wichtig sind, aber wir merken eben immer wieder, dass diese ganzen gesellschaftlichen Akteure das Fahrrad überhaupt nicht mitnehmen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was das Fahrrad viel zu lange vernachlässigt hat. Und deswegen wird das entsprechend nicht transportiert oft.
Ja. Ihr seid jetzt schon einen Weg gegangen. Du hast auch gesagt,
zumindest die Präsenz hier in Berlin, da hat sich schon was getan. Gibt es aber konkrete Erfolge, Meilensteine in der Zeit, seitdem Zukunft Fahrrad existiert, die du für besonders wichtig erachtest?
Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich muss man sagen, Verkehrspolitik ist jetzt ein Bereich, der sehr zäh ist politisch. Da geht es jetzt nicht so wahnsinnig schnell voran, muss man glaube ich fairerweise sagen. Also ich will mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, wir haben die ganze Welt umgekrempelt. Aber wenn man jetzt mal aufs Leasing guckt, gleich zur Verbandsgründungszeit, gab es die Diskussion um eine weitere Vergünstigung von elektrischen Dienstfahrzeugen, die also nur noch mit 0,5 und später dann 0,25% den geldwerten Vorteil versteuern sollten. Ist jetzt ein bisschen fachchinesisch, aber ich glaube, als Leasing-Podcast kann man das machen. Also das Fahrrad hängt ja damit dran und der geldwerte Vorteil des Dienstfahrrades wurde mit 1% wie bei Autos versteuert und dann kam bei den Autos die 0,5 und 0,25 und wie ich es gerade schon gesagt habe, Stakeholder in der Politik haben uns nicht auf dem Schirm. Die haben noch nicht mal bei der Verhandlung dieser Thematik daran gedacht, dass man Fahrräder auch leasen kann, sondern haben nur das Auto gesehen. Das heißt, wir haben damals auch zusammen mit der Branche erreicht, dass wir die Fahrräder da auch reinbekommen mit 0,5 und dann später 0,25 und dann 0% für Fahrräder, die vom Arbeitgeber finanziert werden. Das ist, glaube ich, ein ganz zählbarer Erfolg, den wir erreicht haben. Wir haben auch Lastenfahrradförderung weitergeführt. Oder dafür gesorgt, dass sie im BMWK weiter gefördert wird und auch verbessert wird. Aber was wir, glaube ich, so, sagen wir mal so, auf der etwas größeren Flughöhe so erreicht haben, ist, wir haben zum Beispiel beim BMWK so geschafft, dass wir da viel stärker im Dialog sind, dass wir haben ja eine Industriestrategie vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren bekommen, wo das Fahrrad überhaupt nicht vorkam. Wir hatten jetzt auf dem Viva Velo-Kongress den Staatssekretär, also den Zwischenstaatssekretär Bernhard Kluttig, der uns zugesagt hat, es wird in Zukunft keine Industriestrategie mehr geben, wo die Fahrradbranche nicht vorkommt. Das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass wir uns hingestellt haben und gesagt haben, so könnt ihr das nicht machen. Und ein zweiter großer Erfolg aus meiner Sicht ist, dass wir eben durch die Zusammenarbeit mit zum Beispiel dem BDI, dem VDA, aber auch dem VDV als Vertreter des ÖPNV, und an Stellen auch mit Gewerkschaften und Umweltverbänden haben wir es, glaube ich, geschafft, dass das Fahrrad jetzt schon ein Stück weit breiter vernetzt ist und nicht mehr so leicht hinten runterfällt. Ja, wir haben, also da, glaube ich, werden wir in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr von profitieren als bisher. Aber zum Beispiel, dass wir das Mobilitätsbudget so nah an die Umsetzung gebracht haben, was jahrelang vorher schon gefordert wurde und nie so richtig den Schritt geschafft hat. Das hatte schon damit zu tun, dass wir da uns sehr stark über den Tellerrand vernetzt haben. Ich bin schon auch optimistisch, dass das dann in Zukunft kommen wird. Und zweite Sache, wo ich sehr stolz drauf bin, ist, dass wir endlich mal zeigen konnten, dass die Fahrradbranche als Wirtschaftsfaktor fast 500.000 Jobs absichert in Deutschland. Ihr wisst es alle, Jobs sind die politische Währung schlechthin zurzeit. Ja. Und wenn wir nicht zeigen könnten, dass wir auch ein Wirtschaftsfaktor sind, dann hätten wir, glaube ich, noch schlechtere Ausgangssituationen als jetzt. Genau, und zuletzt, was ich auch richtig cool finde und dafür spricht auch dieser Podcast heute, ist, dass wir es, glaube ich, geschafft haben, dass auch die Branche sich stärker engagiert. Wir haben vor 1,5 Jahren einen Mobilitätsgipfel gehabt, der sich Mobilitätsgipfel nannte und aber nur Auto enthalten hat. Und wir haben uns damals hingestellt und gesagt, Leute, wenn ihr über Mobilität reden wollt, dann bieten wir euch gerne ein Gespräch an. Wir haben 100 Mitglieder ungefähr. Und die sind alle Expertinnen und Experten für Mobilität. Und damals bei dieser Aktion haben wir zum einen ein tolles mediales Echo bekommen. Wir waren in der Tagesschau abends kurz mit einem Satz nur, aber trotzdem. und wir hatten, glaube ich, 2 Dutzend Mitglieder, die unsere Inhalte auf Social Media und in eigenen Pressemeldungen wiederverwertet haben und gestärkt haben. Und das war für mich also eine Riesenfreude, einfach zu sehen, dass die Branche sich da auch bewegt. Und ja, das haben wir jetzt mit den Bundestagswahlforderungen ja auch geschafft, dass viele Mitglieder die aufgegriffen haben und genutzt haben.
Ja, gutes Stichwort. Wir haben die Bundestagswahl vor der Brust, was auch ein Anlass für dieses Interview mit dir ist. An der Stelle übergebe ich an dich, lieber Lukas, denn ihr dürft jetzt wirklich in die konkreten politischen, akuten Themen einmal gemeinsam eintauchen.
Ja, vielen Dank, liebe Linda. Und vielen lieben Dank auch, lieber Vassili, dass du heute hier zu Gast bei uns im Podcast bist. Du hast eigentlich gerade schon die perfekte Überleitung zum Bundestagswahl 2025 gemacht. Ich glaube, es gibt kein Ereignis, was ja seit Ende letzten Jahres quasi unsere Arbeit im Unternehmen bei uns als Dienstradleasing-Anbieter, aber auch bei euch im Verband mehr prägt. Was sind denn konkrete Themen, die ihr momentan schon im Vorfeld auf die baldige Bundestagswahl bespielt? Was sind eure Strategien? Und du hast es gerade schon besprochen, im Endeffekt ist das, was wir momentan sehen, ja ein Wirtschaftswahlkampf. Mit verkehrspolitischen Positionen, das merken wir auch, kommen wir momentan nicht so viel weit.
Ja, hast du vollkommen recht. Also wir haben, zum Glück haben wir schon auch in der letzten Koalition gesehen oder erkannt, dass wir viel stärker das Thema Wirtschaft in den Vordergrund stellen müssen, dass wir so Themen wie Innovativität, Digitalisierung, Wahlfreiheit, ja, das war dann auch noch ein bisschen auf die FDP gemünzt, dass wir halt sehr stark gesagt haben, wir müssen das Individuum und sein Recht auf Wahlfreiheit in den Vordergrund stellen und dann können wir daraus ableiten, dass das Fahrrad natürlich gleichberechtigt behandelt werden muss wie andere Verkehrsmittel und dementsprechend braucht es Platz auf der Straße und so weiter oder braucht es eben auch ein Mobilitätsbudget, was eine Wahlfreiheit bei der Mobilität ermöglicht. Darauf können wir jetzt natürlich super aufbauen, weil wir das eben, wie gesagt, auch schon die letzten Jahre gemacht haben. Wir haben auch uns im Sommer letzten Jahres schon gedacht, dass das mit der Koalition wackelig werden könnte bis zum normalen Zyklus, den es hätte gehen sollen. Waren insofern dann zwar von dem letzten Anlass ein bisschen überrascht, aber dass es passieren würde, hat uns nicht überrascht. Das heißt, wir haben schon sehr früh auch überlegt, was sind Forderungen und Impulse, die wir für die Bundestagswahl bringen können, die auch speziell auf die Union natürlich gucken, weil wir davon ausgehen, dass die Union eine Regierungsbeteiligung haben wird. Wir haben da auch unsere Kontakte schon aufgebaut. Die waren ja auch vorher lange in der Regierung. Also Stichwort, was ich vorhin gesagt habe mit den 0,5 und 0,25%, das sind ja Dinge, die wir auch mit der Union verhandelt haben. Ja, und deswegen sind wir jetzt eben ganz stark darin zu sagen, wir sind ein Wirtschaftsfaktor, der muss gefördert werden. Der braucht genauso wie andere auch Unterstützung bei Bürokratieabbau, Digitalisierung, wir brauchen Fachkräfte, das heißt, wir brauchen auch Weiterbildung und Qualifizierungsmaßnahmen, die maßgeschneidert sind für unsere Branche. Wir sollten uns diese Zukunftsbranche auch nicht aus der Hand nehmen lassen als Wirtschaftsstandort Deutschland oder Europa. Das heißt, diese ganzen Champions, diese Weltmarktführer, die wir haben bei den Herstellern, sei das jetzt Riese und Müller, Rose oder Canyon oder eben auch Bosch, Magura, wir haben mit Roloff, also wir haben wirklich eine unheimlich tolle Branche in Deutschland, die total stark ist und die wir natürlich jetzt auch gerne behalten wollen und ausbauen wollen. Und im Leasing sind wir auch mit einem Produkt unterwegs, was international kopiert wird. Das versuchen wir in den Vordergrund zu stellen, zu sagen, es ist eine Zukunftsbranche, die in Deutschland Tradition hat, die sehr, sehr stark hier ist. Wir haben auch den wichtigsten Weltmarkt in Deutschland und darauf soll die Politik ein Augenmerk richten, weil sie damit eben eine Menge Lösungen haben kann für Probleme, die nicht weggehen. Ja, also wir können ja trotzdem Fokus vielleicht auf andere Themen, sei es jetzt Migration oder Wirtschaftspolitik, können wir ja nicht außer Acht lassen, dass wir ein Klimagesetz haben und dass wir da auch was tun müssen, weil letztendlich ist das eben auch ein Thema, was sich immer wieder, also was wir lösen müssen einfach als Gesellschaft. Ja, und dann so ganz, sagen wir mal, ganz konkrete Themen neben diesem allgemeinen wirtschaftspolitischen ist, wir müssen das Dienstfahrradleasing ins Einkommensteuergesetz bekommen, weil wir sonst Richtung 2030 große Probleme haben, was die steuerliche Weiterentwicklung des Leasings betrifft oder Absicherung. Und dadurch, dass wir mittlerweile ja weit über die Hälfte der DAX-Konzerne haben, wir haben weit über 100.000 Unternehmen, die Leasing anbieten. Das ist jetzt kein Thema mehr, wo man sagen kann, ja gut, das lösen wir dann irgendwann, wenn es nicht mehr anders geht, sondern wir müssen da mit vorausschauendem Steuern rangehen. Und ich glaube, das ist ein Thema, woran sich der Erfolg von unserer Arbeit auch dann ein Stück weit messen wird. Wir hoffen sehr, dass wir bei der CDU da Erfolg haben oder auch bei der neuen Koalition. Als zweites Thema in dem Bereich, was jetzt Mitarbeitende Mobilität betrifft, ist das Mobilitätsbudget, was wir nochmal ein bisschen überarbeiten müssen, glaube ich, aber was grundsätzlich eine riesen Zustimmung innerhalb der Verbände und auch der Parteien eigentlich hat. Also es war, glaube ich, schon eine sehr ungewöhnliche Sache, dass das im letzten Jahr noch rausgefallen ist. Ja, und last not least ist natürlich der Fokus Infrastruktur. Wir brauchen sichere Radwege für alle. Wir brauchen dafür, dass man unsere Produkte sicher nutzen kann und dass nicht die Hälfte der Menschen Angst hat beim Fahrradfahren, brauchen wir eine einladende, langfristig abgesicherte Infrastruktur und ein Umsetzen des nationalen Radverkehrsplans. Das ist nochmal so eine umfassende Forderung von uns.
Super, vielen Dank. Damit hast du mir meine nächste Frage eigentlich auch schon beantwortet, was ihr denn für konkrete politische Forderungen an die jetzigen und zukünftigen PolitikerInnen im Bundestag setzt. Da habt ihr auch ein sehr schönes Positionspapier veröffentlicht als Verband Zukunft Fahrrad. Wie sieht denn eure Strategie aus, um die Interessen der Fahrradbranche einerseits, aber auch explizit des Dienstradleasing zukünftig im Einkommenssteuergesetz zu verankern und die Interessen zu vertreten?
Wir sehen, das hatte ich ja schon ein bisschen thematisiert, dass diese Wahrnehmung des Fahrrads immer noch viel zu klein ist. Wir haben deswegen, darüber haben wir jetzt ein bisschen gesprochen, aber wir haben noch was anderes, also über die Vernetzung mit anderen Verbänden haben wir schon ein bisschen gesprochen. Was ich außen vor gelassen habe bisher und weil es jetzt hier total gut passt, ist natürlich, dass wir auch bei den Parteien uns stärker vernetzen. Wir sind auch mit euch ja und mit anderen Mitgliedern auf den Parteitagen gewesen von Parteien, weil wir glauben, dass wir auch an der Basis der Parteien auftreten müssen. Wir müssen mit den Delegierten, wir müssen mit den Fachleuten aus den Ländern und so weiter, müssen wir einfach noch Grundlagenarbeit machen, denen zu erklären, wir haben 500.000 Jobs knapp, die am Wirtschaftsfaktor Fahrrad hängen, aber B, vor allen Dingen, wir haben 60 Millionen Menschen in Deutschland, die regelmäßig Fahrrad fahren. Und das müssen wir der Politik auch verklickern. Das sind Wählerinnen und Wähler von euch, die wollen nicht mehr mit einem Federstrich abgetan werden, sondern die erwarten, genauso wie andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, dass sie ein vernünftiges Angebot bekommen. Und dazu gehört natürlich, dass man das Fahrrad eben nicht mehr als eine Randnotiz wahrnimmt, sondern dass man dem Fahrrad den entsprechenden Platz einräumt. Und jetzt, so, das ist was, wo wir, glaube ich, noch, also wo ich auch merke in den Gesprächen, dass das ist noch nicht überall so angekommen, sage ich mal. Und das ist ein ganz wichtiger Teil. Und wenn es jetzt um das Leasing geht, dann versuchen wir natürlich jetzt schon mit den absehbaren Ausschussmitgliedern, finanz- und steuerpolitischen Sprecherinnen und Sprechern der einzelnen Parteien Kontakte aufzubauen und schon jetzt mal darauf hinzuwirken, dass dieses Thema eines ist, was man lösen muss und was man auch ganz einfach lösen kann, weil es ist ja jetzt nichts, was im Haushalt irgendwie Geld kostet. Das ist ja im Endeffekt eine Klarstellung und eine Absicherung von einem Erfolgsmodell, was von allen eigentlich gewollt ist. Und insofern, glaube ich, ist es bisher eher daran gescheitert, dass das Problem gar nicht so richtig gesehen wurde. Also es war häufig so, ja, Leasing läuft doch. Wir wollen das natürlich unterstützen, aber der Erlass, das ist doch alles gut. Warum sollen wir es denn jetzt ins Gesetz bringen? Und ich glaube, da fangen wir jetzt haben wir jetzt schon sehr viel getan und hoffen, dass wir dann am Ende das Problembewusstsein auch so weit haben, dass die neue Regierung dann da handelt. Und da ist auch nochmal ganz wichtig für uns natürlich, dass die großen Unternehmen, die bei uns Mitglied sind, auch bei sich vor Ort nochmal deutlich machen, wir sind eben teilweise die wichtigsten Unternehmen in den Wahlkreisen und wir brauchen diese Klärung, um vernünftig arbeiten zu können.
Mhm. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und in der Hinsicht kann ich dich beruhigen. Auch wir sind da dran, unsere Abgeordneten des Wahlkreises zu beackern, mit unseren politischen Forderungen an sie ranzutreten. Und ich finde, du sprichst da einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Also so ungünstig wie der Bruch der Koalition Ende letzten Jahres dann auch vonstatten gegangen ist, wir haben es ja alle medial verfolgt, umso mehr bietet die Bundestagswahl am 23. Februar für uns als Wirtschaft, als Fahrradwirtschaft, jetzt auch eine neue Chance mit unseren Themen an die BundestagskandidatInnen ranzutreten, an die neuen Ausschüsse ranzutreten. Das bedarf natürlich einerseits neuer Grundlagenarbeit, aber viele VerkehrspolitikerInnen und SteuerpolitikerInnen, die jetzt schon in den zuständigen Ausschüssen sitzen, werden voraussichtlich auch wieder in diesen Ausschüssen landen. Das heißt, es ist im Prinzip so ein Wechselspiel zwischen den vorhandenen AnsprechpartnerInnen, die wir schon haben, und neuen Ansprechpartnerinnen, auf die wir dann zugehen können. Also es hat nicht nur negative Aspekte, die Wahl, die da auf uns zukommt, auch wenn sich da natürlich bei anderen Themen, wie zum Beispiel dem Rechtsruck in der Gesellschaft, ja, der dunklere Horizont abzeichnet, sage ich mal. Aber für die Fahrradwirtschaft an sich bietet es auch eine Chance, oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube schon. Ich denke, wir können eben... Wir haben noch so viel zu holen an der, was wir bisher noch politisch nicht geschafft haben, in den Mittelpunkt zu rücken. Auch mit dem gemeinsamen Auftreten mit den anderen Fahrradverbänden gemeinsam nochmal, glaube ich, können wir noch wirklich sehr, sehr viel schaffen. Ich hoffe, dass wir trotzdem auch ein Wahlergebnis haben, was nach vorne gerichtet ist, weil bei allem Verständnis dafür, dass man Sorgen hat, dass vielleicht, diese Dinge, die jetzt zum Beispiel auch in den letzten Monaten passiert sind mit den Weihnachtsmärkten jetzt in Aschaffenburg, das sind natürlich wirklich schreckliche Dinge, aber Parteien, die im Endeffekt nur die Probleme benennen und nur Lösungen zeigen, die werden uns auf Dauer nicht weiterbringen. Und ich glaube, wir Wir brauchen in Deutschland, wir brauchen eine offene Gesellschaft, wir brauchen auch letztendlich für die Wirtschaft zum Beispiel Zuwanderung, und es hilft uns sicherlich nichts, wenn wir immer nur mit dem Finger auf andere zeigen, die für irgendwas schuld sind, sondern wir müssen uns darauf besinnen, dass wir zum Beispiel mit der Fahrradbranche, aber auch vielen anderen Branchen eben Lösungen in der Hand haben und dass wir uns darauf fokussieren müssen, die zu stärken und weiterzuentwickeln. Genau, und dann kommen wir, glaube ich, auch wieder auf den Pfad zurück. Ich habe es ja anfangs gesagt, dass ich jemand bin, der Veränderungen sehr gerne mag, und ich habe das Gefühl, das ist ein ganz zentrales Problem in Deutschland, vielleicht auch in Europa, dass wir nicht mehr so richtig die Chancen in Veränderungen sehen, sondern sehr, sehr geneigt sind, sofort, sobald es nur so aussieht, dass es irgendwie schlechter werden könnte, dann wollen wir den Status quo erhalten und vergessen dabei, dass auch der Status quo viele Probleme hat und weit entfernt von optimal ist und vor allen Dingen auch nicht haltbar ist. Also Veränderungen können wir nicht dadurch aufhalten, dass wir sagen, wir wollen es nicht. Ja, das wird einfach, die Realität ist anders. Das Einzige, worauf man sich verlassen kann, ist eben, dass sich Dinge verändern. Und darauf hoffe ich wirklich, dass wir als Gesellschaft den Dreh kriegen, dass wir Veränderungen als eine Chance sehen. Und wie gesagt, da sind wir als Branche, glaube ich, ein ganz, ganz tolles ein ganz, ganz tolles Tool für und ein riesen Potenzial.
Ja, Veränderung als Chance, das finde ich, ist ein ganz, ganz gutes Stichwort, das mich zu meiner nächsten Frage überleitet. Wenn du bestimmte Hürden definieren müsstest, die ja überwunden werden müssen von uns, von den Verbänden, von der Politik an sich, um die Fahrradwirtschaft im Endeffekt auch noch besser in den Köpfen der Politik zu verankern, was wäre das? Also du hast ja schon die Veränderungen angesprochen, dass man probiert hat, und da seid ihr ja auch vorangegangen, das Fahrrad im Prinzip auch raus aus der Verkehrspolitik zu definieren und mehr als wirtschaftspolitisches Mittel auch zu framen in der Politik, um da nochmal eine neue Position für sich selbst zu verankern. Was sind weitere Hürden, die man übergehen müsste?
Ich glaube, dass das Fahrrad in der Wirtschaftspolitik einfach insgesamt noch nicht richtig angekommen ist. Mhm. Und trotzdem, und das ist ja leider auch bei den Fahrradfahrern, ich habe vor vielen Jahren mal in einer Ausschusssitzung im Bundestag gesagt, die Menschen fahren Fahrrad trotz und nicht wegen der Infrastruktur. Und bei der Fahrradwirtschaft habe ich manchmal ein bisschen ähnliches Gefühl. Wir haben hier wirklich, wir haben wirklich tolle Unternehmen, die großartige Produkte bauen, aber nicht unbedingt deshalb, weil die Wirtschaftspolitik ein Ökosystem aufbaut, wo man als Fahrradunternehmen sagt, so, hier lasse ich mich jetzt nieder, sondern quasi eher trotzdem, dass sie so ein bisschen links liegen gelassen wird. Und ich denke mir, dass wir in Zukunft diesen Wachstumsmarkt E-Bikes und die ganzen Produkte drumherum, auch wenn es jetzt um Digitalisierung, IoT-Tracking, also GPS-Tracking und Ähnliches geht, dass wir da den Unternehmen helfen müssen, dass wir zum Beispiel Cluster in den Blick nehmen, dass wir gucken, wo gibt's so Räume, in denen eben Innovationen stattfinden, wo Wachstum möglich ist, und da quasi eher so einen ganzheitlichen Blick auf die Branche haben. Teilweise durchaus auch auf der europäischen Ebene. Da gibt's ja mittlerweile einige politische Programme. Die europäische Ebene ist da ein Stück weiter als die deutsche Wirtschaftspolitik. Und das wäre, glaube ich, das Wichtigste. Ich meine, die Branche ist ja auch erfolgreich gewesen bisher, ohne dass man jetzt sie wahnsinnig fördert, explizit politisch. Aber ich glaube, so eine politische Begleitung von einer Transformationsbranche mit großen Chancen, das braucht es schon. Und wie gesagt, dann komme ich wieder zu dem Fokus von uns, dass wir der Politik erklären, welche politische Relevanz und wirtschaftliche Relevanz die Fahrradbranche in Deutschland schon hat. Ich meine, das Dienstradleasing ist ja ein super Beispiel. Ja, wir haben da jetzt irgendwie innerhalb von 10, 12 Jahren mehrere Millionen Menschen aufs Leasingfahrrad gebracht, vielen Menschen ein Angebot gemacht, was den Alltag erleichtert. Und trotzdem ist da noch ein riesen Wachstumspotenzial drin.
Wenn wir nochmal wieder auf die Politik blicken, vielleicht eine abschließende Frage für das inhaltliche Gespräch. Was wünschst du dir von euren Mitgliedern? Was wünschst du dir von den Mitgliedern von Zukunft Fahrrad? Was wünschst du dir von uns als Bike Leasing Service? Wie können wir aktiv werden?
Also wir sehen, dass wir einen Wirtschaftswahlkampf haben, und wir sehen auch und wir wissen, dass gerade die UnionspolitikerInnen sehr, sehr darauf achten, was passiert in ihren Wahlkreisen. Also das hört man, das weiß man, wenn man bei denen sozusagen bei den Abgeordneten in der Fläche ankommen will, dann geht es immer über die Geschichten aus den Wahlkreisen. Das heißt, wir hängen als Verband total davon ab, dass Unternehmen wie Bike Leasing Service oder auch einige andere bei uns im Verband sich selbst auch zusätzlich zu der Verbandsmitgliedschaft politisch engagieren und bei sich vor Ort vorstellig werden. Deswegen ist es super, super, dass ihr das jetzt macht. Wir haben ja jetzt zum ersten Mal jetzt im Dezember quasi Aktionsmaterialien auch zur Verfügung gestellt, dass man eine eigene Veranstaltung vorbereiten kann, dass man mit also Abgeordneten und Kandidatinnen ansprechen kann damit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, der in anderen Branchen schon völlig selbstverständlich ist, den wir, glaube ich, in der Fahrradbranche noch aufbauen. Und da wünsche ich mir von unseren Mitgliedern, dass sie standhaft bleiben und dass sie da den Mut auch haben, für sich selber einzustehen vor Ort und sich nicht als, ja gut, ich komme ja schon irgendwie klar sehen, sondern ihr habt hier legitime Anliegen und die sollt ihr vorbringen vor Ort. Und das ist eben noch zusätzlich zur Mitgliedschaft ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und dann muss ich natürlich auch sagen, über die Mitgliedschaft hinaus, wir sehen schon, dass wir auch trotz unserer mittlerweile über 100 Mitglieder und einer sehr, sehr steilen Erfolgsgeschichte, finde ich, von 20 auf über 100 in 5 Jahren, dass wir immer noch auch viele Unternehmen haben, die in keinem Verband Mitglied sind und gerade auch im Leasingbereich sehr, sehr stark, denke ich, von diesem Thema profitieren und die aus meiner Sicht sich wirklich fragen sollten, ob es nicht sinnvoll wäre, auch in einem Verband nochmal Mitglied zu werden, weil wir letztendlich nur dann wirklich stark politisch sind oder noch stärker politisch sind, wenn wir geschlossen auftreten als Branche und nicht zerstückelt sind. Und da ist es im Moment, glaube ich, so ein kritischer Punkt in der Fahrradbranche, weil wir wirtschaftlich natürlich enorm unter Druck stehen. Also vielleicht die Dienstleister noch etwas weniger als die klassischen Handels- und Produktionsunternehmen. Aber ich glaube, gerade in diesem Moment ist es wichtig, sich darauf zu fokussieren, dass man in der Politik präsent sein muss. Einer unserer Vorstände hat den schönen Satz aus dem Radrennsport zitiert, man muss dann angreifen, wenn es am meisten wehtut. Ich glaube, das ist tatsächlich im Fahrrad jetzt auch so. Wir müssen politisch noch stärker auftreten und wir brauchen deswegen, und dann komme ich zum Schluss auf die Frage, wir brauchen wirklich auch noch mehr Mitglieder und mehr Unterstützung aus der Branche, weil wir schon sehen, es ist toll, was wir mit unseren 10 Leuten jetzt reißen. Aber wir haben auch noch ganz viele Dinge, die wir mit unseren Ressourcen im Moment nur teilweise bearbeiten können.
Ja, und da kann ich von unserer Seite aus nur sagen, dass die Zusammenarbeit mit Zukunft Fahrrad wirklich exzellent funktioniert. Also ich glaube, wir funktionieren da ganz gut Hand in Hand. Also wie du schon angesprochen hast, ihr habt schöne Infomaterialien aufbereitet, die wir auch weiterverwendet haben. Wir sind auf die DirektkandidatInnen unseres Wahlkreises drauf zugegangen, haben sie eingeladen zu Unternehmensbesuchen. Mit der CDU hat es schon stattgefunden. Von fast allen anderen demokratischen Parteien werden auch Vertreterinnen und Vertreter bei uns zu Besuch kommen und das Unternehmen betrachten. Und auch an die werden wir natürlich einerseits unsere politischen Forderungen richten, aber auch die politischen Forderungen der Fahrradwirtschaft im Allgemeinen. Vielleicht zum Abschluss, Vassili, stell dir vor, du hättest eine Glaskugel. Was würdest du sagen, wo steht die Fahrradbranche allgemein in ungefähr 5 bis 10 Jahren? Was siehst du für große Erfolge des Dienstradleasings, die auf uns zukommen? Vielleicht mal so freigesponnen, sei es eine utopische oder dystopische Vision, die du hast.
Ich glaube, dass wir in 5 bis 10 Jahren, wenn wir so weitermachen, eine Chance haben auf jeden Fall, dass das Fahrrad als Kurz- und Mittelstreckenverkehrsmittel das wichtigste Verkehrsmittel ist, weil es einfach ein Problemlöser ist, weil es Spaß macht, Fahrrad zu fahren. Ich hoffe, dass wir es hinbekommen, dass Städte nicht mehr so sehr unter dem Verkehr oder der Verkehrslast leiden. Wenn man hier rausguckt, das können die Leute jetzt nicht sehen, dann sieht man auch, glaube ich, 6 Fahrspuren und sehr großen Verkehrslärm sozusagen. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen einfach zu einer mehr Lebensqualität zurückkommen und auch, dass einfach Menschen unabhängig von Alter und Geldbeutel entspannt und sicher unterwegs sein können. Und wie gesagt, da glaube ich, hat das Fahrrad ein Riesenangebot zu machen und eben auch zusammen mit einer großen Qualität und Wertschöpfung hier vor Ort. Das heißt, ich gehe davon aus und hoffe, dass wir eine starke Fahrradbranche in Deutschland und Europa in 10 Jahren auch noch haben, die floriert, die tolle Produkte produziert, auch über einen starken Fachhandel, in dem dann hoffentlich in 10 Jahren nicht mehr der gleiche Fachkräftemangel ist wie heute, sondern wo man einen guten Service bekommt und nicht wochenlang drauf warten muss. Und ich glaube, für das Leasing, so wie es jetzt aussieht, ist sowohl was die Durchdringung bei den Unternehmen betrifft, als auch was die quasi Menschenanzahl, die dann bei einem Unternehmen, was Leasing grundsätzlich anbietet, das auch machen, das lässt sich, glaube ich, in beiden Dimensionen noch locker um die Hälfte steigern. Also ich glaube, Leasing kann sich gut und gerne noch verdoppeln, was ich sehr begrüßen würde, was mich sehr freuen würde, weil ich es ein tolles Modell finde. Und gleichzeitig denke ich mir, am Ende des Tages müssen die Leute Fahrrad fahren und ob wir dann am Ende das übers Leasing schaffen oder ob sich Unternehmen wie ihr auch weiterentwickeln, Mobilitätsbudgets anbieten und vielleicht am Ende über einen anderen Weg den Menschen die Fahrräder zur Verfügung stellen, das sei mal dahingestellt. Aber so wie ich es jetzt sehe, und ich glaube, der Weg des Leasings ist noch lange nicht am Ende, sondern da wird noch eine ganze Menge passieren. Und wir tun natürlich alles dafür, dass es dann auch in diese Richtung nach vorne und nach oben geht.
Ja, vielen Dank. Ich habe natürlich gehofft, dass du dich für ein positives Zukunftsszenario entscheidest und nicht die negative Dystopie aufgreifst. Vielleicht ganz zum Schluss, wenn du ein Ereignis oder eine persönliche Motivation rausstellen könntest oder einen Moment, der dich darin bestärkt hat, innerhalb der Fahrradbranche zu arbeiten, und du arbeitest ja wirklich schon eine ganze Weile in der Fahrradbranche, was wäre das?
Also ich mag die Fahrradbranche total gerne. Ich finde, das sind echt coole Leute. Ich finde es toll, dass man mit eigentlich fast allen Mitgliedern, mit denen ich zu tun habe, habe ich einen guten Draht und finde die Typen unterschiedlichster Couleur einfach cool. So, also angefangen von einem Investor, der jetzt im Leasing investiert, bis hin zum Schrauber, der bei sich im Stadtteil irgendwie Fahrräder schraubt. Ich mag diese Branche. Ich finde die echt sehr bewegt und motiviert. Viele Leute, die aus einem ganz starken eigenen Antrieb unterwegs sind. Das hat mich irgendwie dahin gezogen, jetzt, als ich angefangen habe mit Verkehrspolitik, warum ich dann vielleicht nicht beim ÖPNV oder in der Autobranche gelandet bin, weil ich wirklich die Szenerie und die Menschen mag, die hier unterwegs sind. Und das Zweite, was mich einfach, muss ich wirklich sagen, mich interessiert es deshalb, weil ich sehe, dass da ein Riesenpotenzial für positive Veränderungen ist. Wir können mit dem Fahrrad, das Fahrrad ist noch lange nicht am Ende seines Potenzials, und das treibt mich an, hat mich angetrieben und treibt mich auch weiterhin an, dieser Branche, in diesem Verkehrsmittel Brücken zu bauen und zu helfen, dass es eben dahin kommt, wo es hin kann. Und deswegen natürlich, wenn du mich nach Visionen fragst oder Aussichten, dann rede ich natürlich von der positiven, auch wenn es leider, sofern muss man sein, nicht die einzige denkbare Variante ist.
Vielen Dank, lieber Vasili.
Hoffen wir auf jeden Fall, dass dein hellseherisches Talent sich bestätigt. Ja, auch von mir vielen Dank, Vasili. Ich würde noch einmal ganz kurz gerne den Bogen zurück zur Zukunft Fahrrad in die etwas nähere Zukunft schlagen. Ich bin ja jetzt auch das letzte Jahr komplett schon mit in der Fahrradbranche dabei gewesen und durfte auch die ein oder andere Veranstaltung von euch erleben, sei es jetzt eine Mitgliederversammlung oder auch den parlamentarischen Abend. Jetzt mal abgesehen von der Bundestagswahl, welche Highlights warten in 2025 auf dich und dein Team und auf den Verband?
Du hast es schon gesagt, die Veranstaltungen waren natürlich toll, wie wir letztes Jahr auch gemacht haben. Und auch da ist es so, mir macht das super Spaß. Und das ist auch dass wir unsere Mitglieder engagieren, dass die mitmachen, dass die sich selber auch sozusagen ihr Selbstbewusstsein und ihre politische Positionierung weiterentwickeln. Also Selbstbewusstsein im politischen Bereich, ne? Was die Produkte betrifft, ist das schon vorher da gewesen. Aber das ist was uns total motiviert, und das wird es in diesem Jahr auch so geben. Wir werden unsere Mitgliederversammlung zu einem Mitgliederforum weiterentwickeln. Das heißt, wir werden viel stärker noch mit den Mitgliedern in den Austausch gehen. Das nächste Event oder nächste Mitglieder- oder erstes Mitgliederforum, was die Mitgliederversammlung ersetzt, ist dann am 10. April. Also gar nicht mehr so lange hin. Da werden wir also dann schon auch ein bisschen auf die Bundestagswahl gucken. Wir freuen uns natürlich, wenn da alle Mitglieder am Start sind. Dann ist die Eurobike dieses Jahr wieder ein ganz zentraler Punkt, auch dann mit einer neuen Regierung vielleicht, wo wir dann schon, wenn es gut läuft, Wirtschafts- oder Verkehrsminister, Wirtschaftsminister oder vielleicht auch eine Kanzlerin, Kanzler, wie auch immer, vor Ort haben können. Wobei ehrlicherweise Kanzlerin ist ziemlich unwahrscheinlich.
Von wer das?
Genau, und Richtung Herbst werden wir sicherlich dann auch nochmal parlamentarisches Frühstück zum Beispiel zum Thema Leasing planen wir. Aber das sind so die nächsten Monate, denke ich. Eurobike, Mitgliederversammlung, wo wir uns freuen, auch dann unsere Mitglieder wiederzusehen. Und was auch total Spaß macht und was wir auch weiterführen werden, weil es uns unheimlich weiterbringt, sind unsere gemeinsamen Calls mit Mitgliedern, wo wir bestimmte Themen durchschauen. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen einen zum Thema Nachhaltigkeit, wo über 50 Mitglieder mit dabei waren. Also der Austausch mit den Mitgliedern, darauf können sich alle Mitglieder verlassen und freuen. Den werden wir auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch deutlich mehr ausbauen.
Sehr gut. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. So viel kann ich sagen, oder Lukas? Wir sind immer gerne mit dabei und danken dir natürlich vor allem für deine Zeit und für die interessanten und aufschlussreichen Antworten. Letzte Frage an dich. Haben wir was vergessen, was dir noch auf der Seele brennt, loszuwerden?
Nee, ich glaube, wir haben einen guten Ritt gemacht. Wir haben, glaube ich, die wichtigsten Themen angesprochen. Über das Fahrrad kann man natürlich immer sehr viel noch sprechen, aber ich glaube, für das, was wir in der Stunde machen können, knapp, denke ich mal, wahrscheinlich ja. sind wir sehr, sehr gut durchgekommen. Und ich hoffe, dass es für die Leute, die es gehört haben, kurzweilig ist und spannend. Und wenn es weitere Fragen oder Rückmeldungen gibt, kann man sich ja immer bei euch oder auch bei uns natürlich sehr, sehr gerne melden. Und dann freue ich mich und hoffe, dass wir in der nächsten Zeit, vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal sprechen und dann schon sehen,
was deine Vorhersage so
auf einem sehr guten Pfad sind und das Leasing im Einkommenssteuergesetz haben und so weiter. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Danke nochmal für die Einladung.
Sehr gerne. Den Check-in in Zukunft werden wir bestimmt dann mal machen. Dir erstmal vielen Dank. Noch eine intensive, aber hoffentlich erfolgreiche Vorbereitungszeit zur Bundestagswahl und vor allen Dingen, ich glaube, das, was danach kommt, wird auch nochmal richtig spannend. Wir werden da Seite an Seite weitergehen. Und dir bis dahin erstmal alles Gute. Vielen Dank. Danke auch an deinen Support, Lukas, an der Stelle hier im Podcast. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, das war's dann erstmal. Danke, Vassili. Danke, ja. Lukas.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Euch auch alles Gute.
Tschüss.
Ciao.
Lukas, das Gespräch mit Vassili war auf jeden Fall sehr erkenntnisreich und informativ, würde ich sagen. Um das Ganze jetzt nochmal abzurunden, noch ein paar letzte Fragen auch an dich. Erstmal nochmal im Hinblick auf das Gespräch. Wie hat es dir gefallen? Was nimmst du mit?
Das Gespräch hat mir super gut gefallen und was ich mir selbst auf die Fahne schreibe und was ich auch von Vassili mitnehme, ist seinen Optimismus in die Zukunft zu blicken. Also ich glaube, wenn man so täglich die Nachrichten verfolgt, dann fällt es vielen von uns nicht leicht, da den positiven Optimismus zu behalten, in die Zukunft zu blicken. Und ich glaube, das hat Vassili ganz gut geschafft, das auch bei uns zu verankern und eben ein positives Szenario zu malen.
Mhm. Was steht jetzt für dich persönlich auf deiner beruflichen Agenda, so mit Hinblick auf die Bundestagswahl?
Das ist natürlich auch für uns eine super spannende Zeit, weil wir einerseits den konkreten Wahlausgang zum jetzigen Zeitpunkt, also wir nehmen den Podcast auf am 30. Januar 2025, noch nicht vollumfänglich erfassen können. Also es ist einfach eine wahnsinnig dynamische politische Lage gerade im Land und dementsprechend bleibt es natürlich auch spannend, wie es dann danach weitergeht. Also die Sondierungsgespräche und die Koalitionsverhandlungen sind natürlich für uns auch nochmal ein Punkt, wo wir dann aktiv auf die dann frisch gewählten Kandidatinnen und Kandidaten drauf zugehen können. Das ist also eine weitere Möglichkeit der politischen Aktivierung, der politischen Einflussnahme, also super spannend. Und dann geht es um die Neugründung der Ausschüsse. Das heißt, wir haben teilweise eben komplett neue AnsprechpartnerInnen für die Bereiche Verkehr, Wirtschaft, Finanzen. Das heißt, es gilt erstmal darum, einen Überblick uns zu verschaffen und dann eben auch konkret Gespräche zu vereinbaren.
Okay. Eine spannende Zeit steht uns definitiv bevor. Schauen wir mal, was sie uns politisch bringt. Last but not least, noch zwei, drei kurze Abschlussfragen an dich, ganz persönlich, so wie ich das gerne mit meinen oder mit unseren Podcast-Gästen handhabe. Gibt's eine besondere, schöne Fahrradstory von dir?
Da muss ich kurz überlegen, aber was mir in den Sinn gekommen ist, ist eine Fahrt, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, bin ich von Wildeshausen, das ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, mit einem Freund damals von meiner Heimatstadt nach Wien gefahren und da haben wir ganz viel erlebt und das war auf jeden Fall eine eindrückliche Reise.
Das war so richtig Bikepacking-mäßig
genau,
dann?
Ja.
Sehr schön, das glaube ich. Dann, wozu kannst du nicht Nein sagen?
Zu Pizza.
Zu Pizza. Okay, ja. Deine favorisierte Sorte? Dein liebster Pizzabelag?
Jegliche Sorten gefallen mir sehr gut, die vegetarisch belegt sind. Aber tatsächlich bin ich ein großer Fan von Spinatpizza.
Aha. Und eher so der ganz dünne Knusperboden oder American Style?
Okay. Schön knusprig.
Ich weiß, das waren jetzt ein paar mehr Fragen, aber eine habe ich noch. Was ist deine größte Leidenschaft?
Ich habe es im Intro auch schon kurz skizziert. Ich glaube, ohne Laufen würde mir es sehr schwer fallen, auch die Zeit nach der Arbeit zu gestalten, beziehungsweise ich das Laufen verbindet für mich sehr, sehr viele Dinge, die ich zum Runterkommen brauche. Und
okay, super. Ja, Lukas, dann vielen, vielen Dank. Zum einen natürlich, dass du dich meinen Fragen gestellt hast. Zum anderen aber vor allem, dass du mich unterstützt hast im Gespräch mit Vassili. Vielen, vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin bei der politischen Kommunikation und Arbeit für den Bike Leasing Service und für
Dankeschön.
Das Dienstrad. Und dann schauen wir mal, was die Wahlen uns so bringen. Danke
das
dir.
Wir. Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Pedalpod, der Podcast des Bike Leasing Service. We'll be right back.